Stethoskop. Medizin zum Nachhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der ersten Folge von Basiswissen Hepatologie unterhält sich Dr. Christoph Österreicher mit Dr. Andreas Meyeron über erhöhte Leberwerte und deren Bedeutung für die weitere Abklärung einer Lebererkrankung. Wir wünschen viel Vergnügen beim Zuhören.
Lieber Andreas, es ist ja immer eine Freude, mich mit dir zu unterhalten, weil wenn ich eine klinische Frage habe, weil ich bin ein Schreibtischattentäter und nur in der Theorie zu Hause, dann frage ich dich ja gerne. Und jetzt möchte ich das mit dir am Mikrofon machen. Und wir haben ja ausgemacht, wir unterhalten uns über erhöhte Leberwerte. Ist ja relativ häufig. Jeder Arzt oder Ärztin wird ja irgendwann mal in seinem Leben Patienten haben mit erhöhten Leberwerten. Du leitest ja die Universitätsklinik, Klinikum St. Pölten mit Schwerpunkt Gastroenterologie und Hepatologie und auch Rheumatologie. Für dich ist das ja tägliches Geschäft. Jetzt wollte ich einmal fragen, wie ist denn das Herangehen?
Erstens einmal danke für die Einladung. Ich freue mich, mit dir über Leberfunktionsproben zu reden. Es ist tatsächlich so, das beschäftigt uns jeden Tag. Es vergeht an unserer Abteilung, aber ich nehme an, in jedem Krankenhaus, selbst in jeder Ordination vom Allgemeinmediziner, vom Facharzt, kein Tag, wo nicht ein Patient mit erhöhten Leberfunktionsproben auffällig wird. Und dann geht sofort die Maschine los. Was steckt da dahinter? Steckt da was Relevantes dahinter oder nicht? Und das gilt zu klären, weil bei den Leberkrankheiten geht es darum, die zu identifizieren, wo wir was dagegen machen können. Wir fangen an, wie immer in der Medizin mit der Anamnese. Das bringt richtig viel im Bereich der Hepatologie. Lebensstil, wir schauen uns den Patienten an. Ist der schlank, ist der übergewichtig? Wie schauen seine Fettstoffwechselparameter aus? Wie schaut sein Alkoholkonsum aus? Und letztendlich sind das alles Fragen, die wir mit dem Patienten klären können. Wenn wir in Richtung Fettleber denken, würden wir noch Risikofaktoren vom metabolischen Syndrom erfassen, also Blutdruck, Bauchumfang, Hip-Waist-Ratio, alles sehr leicht erfassbare Parameter natürlich.
Und die Patienten werden ja zu euch überwiesen zur Abklärung. Und die kommen ja eigentlich schon mit einem Blutbefund. Da ist ja schon viel drinnen. Da sind ja zum Beispiel die Leberenzyme drinnen, GPT, GOT oder ALT, AST. Und dann hat man auch schon die Blättchen drinnen. Aus denen kann man ja schon ein paar Scores rechnen. Manche davon sind ja sehr kompliziert, manche sind sehr praktisch in der Anwendung. Welche Scores, sagst du, sind relevant? Und was ist dann so das Nächste, was ihr macht nach der Anamnese?
Das Wichtigste ist einmal einfach auf die Blättchen zu schauen. Blättchen über 150.000 schließen mit hoher Wahrscheinlichkeit portale Hypertension oder Leberzirrhose aus. Und auf der anderen Seite können wir ein bisschen besser das noch einschätzen, deutlich besser einschätzen mit dem FIB-4-Score und andererseits mit einem Abriss-Score. Das sind Scores, die wir aus einem Routinelabor errechnen können, die keine Zusatzkosten verursachen und vor allem, und da ist mein Call to Action für die Allgemeinmedizin oder auch für die Innere Medizin in der Niederlassung, das sind Scores, da kann man sich mit dem Labor ausmachen, dass die für einen ausgerechnet werden und auch im Befund angegeben werden. Es laufen diesbezüglich mehrere Initiativen im Osten Österreichs und das ist etwas, wo man sehr leicht diskriminieren kann, steckt hier eine relevante Lebererkrankung dahinter oder nicht. Und es gibt natürlich eine Grauzone, aber das heißt, ich kann einen Teil ausschließen und die, die ich nicht ausschließen kann, die bedürfen weiterer Abklärung.
Also es wäre dann sowas wie die EGFR basierend auf dem Kreatinin, was ja auch automatisch ausgerechnet wird vom Labor.
Ganz genau. Ja. Es ist praktisch 1:1 dasselbe und die GFR ist halt ein bisschen besser als das Kreatinin, nämlich deutlich besser. Und so ist es auch beim APRI oder beim FIB4-Score.
Wir haben ja auch vereinbart, dass wir diese Scores als Downloadmaterial zur Verfügung stellen. Da wird nachher der Link drunter sein unter der Folge und da wird man auch sehen, wie der aufgebaut ist. Ein Handy braucht man dafür, dann kann man es sehr leicht selber auch ausrechnen.
Und es gibt viele Online-Tools auch dafür.
Wann beginnt es eigentlich nach der Ätiologie zu screenen? Beginnt er da automatisch das gleich mit der Aufnahme, dass man dann sagt, man schaut sich die häufigsten Lebererkrankungen an und macht entsprechende Blutabnahmen?
Ganz klar, die Leute, die zu uns kommen, die kriegen ein komplettes, wir nennen es Leberlabor. In diesem Leberlabor wird einerseits nach den häufigsten Ätiologien, sprich nach der Virushepatitis, Autoimmunerkrankungen, also primär biliäre Cholangiopathie bzw. Autoimmunhepatitis, gescreent. Wir schauen auch, Hinweise für primär sklerosierende Cholangitis zu finden und auf der anderen Seite Stoffwechselstörungen wie die Eisenstoffwechselstörung, also die Hämochromatose, beziehungsweise Hinweise für Kupferstoffwechselstörung, den Morris-Wilson zu finden. Das geht alles in der ersten Runde mit einer Blutabnahme und das hilft richtig weiter.
Hat man dann eigentlich schon die meisten Ursachen abgedeckt, weil es einfach häufig ist? Vielleicht Morbus Wilson nicht, aber Hämochromatose ist ja auch 1 zu 400 theoretisch.
Ja, damit haben wir die häufigsten Ursachen abgedeckt. Das Einzige, was noch einer klinischen Diagnose bedarf, und das ist wahrscheinlich mittlerweile die häufigste Ursache für erhöhte Leberwerte, ist die metabolisch assoziierte Lebererkrankung, wie sie heute heißt, die MAFL, früher Fettlebererkrankung. Und da brauchen wir Hinweise fürs metabolische Syndrom, also Dyslipidämie oder erhöhte Blutfette. Wir brauchen Bluthochdruck und wir brauchen Hip-Waist-Ratio, wo wir dann die Diagnose mit höchster Wahrscheinlichkeit stellen können. Formal bedürfte es einer Leberbiopsie, in der Regel wird das aber nicht gemacht.
Macht sie da auch einen OGTT, also einen oralen Glukosetoleranztest, oder macht man dann nüchtern Blutzucker oder schaut man nach Hinweisen für die Insulinresistenz?
Erstens schauen wir mal sehr genau, ob jemand einen Diabetes hat. Das passiert mit nüchtern Zucker mit HbA1c. Und andererseits rechnen wir einen sogenannten HOMA-Index aus, wo wir ein Verhältnis von Insulin zu Glucose berechnen. Und de facto schaut der HOMA-Index an, wie viel Insulin muss die Bauchspeicheldrüse produzieren, um den Blutzucker im Normbereich zu halten. Und da kann man auf eine periphere Insulinresistenz schließen und dadurch sehr klar Hinweise für ermuffelt für die metabolisch assoziierte Lebererkrankung finden.
Ich hoffe ja, dass wir uns nochmal getrennt über das Virus ABCD der Leber unterhalten werden und auch vor allem über die metabolisch assoziierte Lebererkrankung, weil es ja eigentlich die häufigste Ursache ist für erhöhte Leberwerte. Und du hast mir was Interessantes vorher erzählt. Die Lebenszeitprävalenz von erhöhten Lebererkrankungen ist 80%.
Ganz sicher sogar, wenn man sich vorstellt, viele Viruserkrankungen, sei es von der EBV oder CMV-Infektion, also Epstein-Barr-Virus-Infektion oder Zytomegalie-Virus-Infektion, wo wir zwar krank sind, aber das von selber wieder gut wird, die führen in einem sehr hohen Prozentsatz zu erhöhten Leberfunktionsproben. Und all das kumuliert natürlich im Leben. Es gibt ganz viele Leute, die haben durch Antibiotika, durch andere Medikamente, transiente Anstiege von den Leberfunktionsproben, die sich aber wieder alle normalisieren. Und somit hat fast jeder im Laufe seines Lebens erhöhte Leberproben gehabt. Und das ist aber auch der Grund, warum eine Abklärung erst sinnvoll ist, wenn man zweimal erhöhte Leberfunktionsproben im Abstand von 6 Monaten gehabt hat.
Also chronisch.
Genau.
Wann sollte eigentlich ein praktischer Arzt oder eine praktische Ärztin den Kontakt zu einem Schwerpunktzentrum suchen?
Also ich glaube, chronisch erhöhte Leberwerte bedürfen einer Abklärung. Jetzt kann man die entweder selber machen, was wir uns natürlich wünschen würden, aber es bedarf dann auch einer Stellungnahme dazu, dass man sagt, der Patient hat das und deshalb sind die Werte erhöht, weil es geht ja darum, wie gehört das Follow-up von diesen Patienten betrieben? Welche Screening-Untersuchungen brauchen die? Brauchen die Screening-Untersuchungen? Hat das das Potenzial, sich in Richtung Leberzirrhose zu entwickeln? Haben wir Einflussmöglichkeit auf den Krankheitsprozess? Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Wenn ich die selber beantworten kann, gerne. Und ansonsten sind das Patienten, die natürlich einmal in einer Leberambulanz zugewiesen werden sollen, weil es darum geht, ein Konzept für die nächsten Jahre zu etablieren. Und das ist aus meiner Sicht eine der wesentlichen Aufgaben von einer hepatologischen Ambulanz.
Jetzt sind wir stehen geblieben vorher bei den Laborparametern und den Scores, die euch Aufschluss darüber geben, ob das eine fortgeschrittene Lebererkrankung ist. Eine Möglichkeit, das Stadium der Leberfibrose einschätzen zu können, ist ja die transiente Elastographie. Ist auch nicht invasiv. Kannst du vielleicht erklären, was das ist und wann macht man das eigentlich?
Ja, es ist eine super Methode, die jetzt seit deutlich über 10 Jahren etabliert ist, wo letztendlich die Ausbreitungsgeschwindigkeit von einer Ultraschallwelle über einen definierten Abstand von 3 cm gemessen wird. Wie es halt so ist in der Physik, je steifer ein Gewebe ist, je mehr Bindegewebe eingebaut ist, desto schneller ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit, weil die Amplitude der Ausbreitung nach oben und unten geringer ist, also geht es mehr in die dritte Dimension, also in die Distanz. Und auf der anderen Seite, je weniger Bindegewebe drinnen ist, desto langsamer ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Wir haben hier definierte, auch nach Ätiologie der Krankheit, definierte Cut-offs, wo wir sehr, sehr gut sagen können, erstens ist hier eine relevante Lebererkrankung vorhanden, zweitens ist das ein Patient, der eine Leberzirrhose hat und drittens ist es ein Patient, der eine portale Hypertension hat. Es ist schon beeindruckend, dass eine Untersuchung drei relevante Aussagen beinhaltet und insofern kriegt das bei uns jeder Patient, der zur Abklärung kommt, einfach auch, um eine Risikoabschätzung abgeben zu können.
Da gibt es manchmal auch Probleme, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, oder sind die schon technisch behoben worden? Da gab es ja unterschiedliche Sonden, die unterschiedliche Eindringtiefen hatten und manche wurden dann für spezielle Ätiologien herangezogen, oder ist das jetzt schon wieder alles vom Tisch und mein Wissen ist überaltet?
Gar nicht. Es gibt noch immer die für die Erwachsenen die M- und die X-Large-Sonden. Interessanterweise ist hier die Nomenklatur Medium und dann X-Large. Large wird ausgelassen. De facto hängt es einfach vom subkutanen Fettgewebe ab, welche Sonde wir verwenden. Wesentlich ist, dass wir in der Folgeuntersuchung die gleiche Sonde verwenden. Deshalb muss das auch im Befund angegeben werden, mit welcher Sonde wir die Messung durchführen.
Was vielleicht auch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass die Lebersteifigkeit auch davon abhängt, ob man gegessen hat und wann man gegessen hat. Also man sollte da auf nüchternen Magen kommen und nicht vorher großartig einschlagen, oder?
Danke für die Erinnerung. 6 Stunden Nüchternheit ist tatsächlich relevant.
Wenn wir schon bei Bildgebung sind, macht sie auch CTs oder ein MR? Was ist der Stellenwert von Ultraschall?
Ich bin mit Ultraschall sozialisiert worden. Für mich ist der Stellenwert extrem hoch. Ultraschall ist unsere Basisuntersuchung, wo wir in der Regel eine gute Aussage über die Morphologie der Leber bekommen können. Es gibt natürlich Patienten, die schwer zu schallen sind und die benötigen bei speziellen Fragestellungen natürlich andere alternative Schnittbildverfahren, also im Sinn von einer CT-Untersuchung, weil man da nicht die Strahlenbelastung vergessen darf. Wir reden immerhin von einer Strahlenbelastung von ungefähr 300 Thorax-Röntgen-Äquivalenten, wenn wir eine CT-Untersuchung von der Leber machen, im dreiphasischen. Das heißt, das sind relevante Strahlendosen, vor allem, wenn man das wiederholt macht. Und insofern stellt der Ultraschall sicher die Basis dar. Das MR ist eine ausgezeichnete Methode. Sie ist sehr anstrengend für die Patienten. Jeder, der im MR schon einmal gelegen ist, weiß, wie mühsam das da drinnen ist, wie lang das auch dauert, wie wichtig die Mitarbeit im Sinne der Atemkommandos ist, die Luft anzuhalten, wenn man dazu aufgefordert wird, weil das bestimmt die Bildqualität. Und insofern ist das natürlich eine ausgezeichnete Methode. Wir brauchen die Mitarbeit vom Patienten und spezielle Krankheiten, du hast es angesprochen, die primär sklerosierende Cholangitis, die benötigt einmal im Jahr sogenannte MRCP, also eine Darstellung der Gallenwege.
Jetzt haben wir eigentlich schon die Frühstadien durchbesprochen. Das Endstadium ist eine Leberzirrhose, das ist eigentlich ein histologischer Befund, also eine Aufhebung der Leberarchitektur durch Bindegewebe. Macht sie da immer eine Biopsie eigentlich?
Zur Diagnosestellung genügt heute in der Regel der Fibroscan. Wir biopsieren natürlich immer dann, wenn sich eine für uns unklare Ideologie dahinter verbirgt, vor allem dann, wenn sich eine therapeutische Konsequenz ableiten würde. Also um ein Beispiel zu sagen, bei der Autoimmunhepatitis braucht man fast immer oder man braucht eine Biopsie, weil sich sonst die Diagnose nicht klar etablieren lässt. Und wir reden aber bei der Autoimmunhepatitis doch von einer jahrelangen Immunsuppression, sodass man wirklich eine Diagnose etabliert haben möchte. Da gehört ein genaues Scoring her und in diesem Scoring ist die Leberbiopsie an prominenter Stelle und insofern kann man nicht darauf verzichten, wenn man sonst die Ätiologie nicht klar zuordnen kann. Bei der akuten alkoholischen Fettleberhepatitis ist die Leberbiopsie extrem relevant, weil sie uns einerseits über die hepatitische Aktivität versagt. Und nur die eine große hepatitische Aktivität haben, können von einer Cortisontherapie profitieren. Und ansonsten würden wir nur die Patienten am Risiko aussetzen, einer Steroidtherapie ohne einen potenziellen Nutzen. Und insofern sind das die beiden Hauptdiagnosen, also Autoimmunität und alkoholische Fettleberhepatitis.
Lieber Andreas, damit sind wir am Ende der ersten Folge. Ich freue mich auch schon auf die nächste Folge mit dir.
Danke.
Sie hörten die erste Folge von Basiswissen Hepatologie. Dr. Christoph Österreicher sprach mit Dr. Andreas Meyeron über die Bedeutung erhöhter Leberwerte. Stethoskop. Medizin zum Nachhören.